deutlich, dass zwischen Ephesus und dem, was Kirche heute ist, einige Zeit liegt. Da hat sich einiges verändert von Kirche, Gemeinde in Ephesus und heute. Mein Eindruck ist, dass wir so ein bisschen, jetzt nicht entwicklungsmäßig, dass wir so ein bisschen dazwischen sind. Ja? Denn wir haben ja jetzt nicht so ein Kirchengebäude, wie das da dargestellt wurde. Wir nennen uns ja Gemeinde, nicht Kirche. Aber auch wir fühlen uns oder wissen uns dem Herrn zugehörig. Letztens war ich irgendwo zum Gottesdienst auswärts, habe gepredigt und dann ging ich durch die wirklich auch Kirchen, durch die Stuhlreihen zurück, als der Gottesdienst fertig war. Und dann kam ein junger Mann auf mich zu, 19 Jahre alt, und er wollte ein Gespräch mit mir. Und er hat mir von seiner Geschichte so erzählt, er sei auf der Suche nach Gott. Er hatte ein geistliches, ein spirituelles Erlebnis gemacht und er begibt sich also auf die Suche. Und er sucht in Kathedralen, er sucht in ganz verschiedenen Kirchengebäuden nach Gott, hier und dort. Und dann ist er beim Christentum auch stecken geblieben und er erzählte mir, ja, da kann ich gut auftanken. Ich habe ihn gefragt, warum bist du hier? Und er sagte, ja, hier kann ich meine Gedanken ordnen. Hier komme ich auf andere Gedanken. Ich komme in den Gottesdienst, um den Kopf frei zu kriegen. Aber lieber für mich allein. Obwohl er hier in der Gemeinschaft ist oder da in der Gemeinschaft war, bleibt er eigentlich lieber allein. Gemeinschaft, Religion, institutionalisierte Glaubensstrukturen, die braucht er nicht. Die will er auch gar nicht. Er glaubt lieber für sich allein. Zum Abschied, am Abschluss unseres Gespräches habe ich ihm gewünscht, du, ich wünsche dir hier unter uns in dieser Gemeinschaft eine Gottesbegegnung. Das war das Einzige, was ich ihm mitgegeben habe. Und ich glaube, dass auf Dauer niemand für sich allein glauben sollte. Ob das klappen kann, darüber kann ich wenig sagen. Ja? Da gibt es viel zu individuelle Lebensgeschichten, die Leute so erleben. Aber ich glaube, dass niemand auf Dauer alleine glauben sollte. Und das ist für mich unter anderem ein Grund, warum ich hier bin, warum ich hier stehe. Mit euch, unter euch, gemeinsam Gottesdienst feiern. Und trotzdem, vielleicht hat das auch mit meinem Beruf zu tun, stellt sich mir sehr häufig die Frage, was ist da eigentlich dran an der Kirche? Was ist da eigentlich dran an Gemeinde? Natürlich auch angestoßen von irgendwie solchen Gesprächen, die ich dann auch mal nach Gottesdiensten führe. Was soll das Ganze eigentlich, Kirche, Gemeinde? Denn manchmal ist mein Eindruck doch durchaus, dass wir hier, wenn wir uns versammeln oder wie auch immer wir uns konstituieren, dass wir manchmal zum Selbstzweck da sind und manchmal zum Selbstzweck geworden sind. So stellt sich das für mich manchmal da, so gefühlsmäßig. Und da, wo dann ein anderer kommt, zum Beispiel durch so ein Gespräch, und von außen etwas anstößt, dann nehme ich mein Leben, meinen Arbeitsort, mein Umfeld auf einmal anders wahr. Mein Leben in der Gemeinde, unser Leben gemeinsam hier. Und ich merke, irgendwie ist da was, ja, das sich ja auch durch unsere gesamtdeutsche kirchliche Landschaft zieht, das mir den Eindruck verschafft, da ist irgendeine Identitätskrise, die Gemeinde, die Kirche erlebt und Gemeinde, Kirche sich neu fragen darf, was ist denn unsere Identität? Das passiert ja an vielen Orten. Was ist denn unsere Identität und was ist eigentlich unsere Relevanz? Und ich glaube, dass Leute, die erste Mal in eine Kirche kommen und erste Mal in eine Gemeinde kommen, auch genau mit diesen Fragen kommen. Was ist denn eigentlich eure Identität? Was ist denn eigentlich eure Relevanz? Was ist denn eigentlich der Unterschied, den ihr macht in meinem Leben? Was ist da eigentlich? Und so werden wir als Gesamtgemeinde und jeder Einzelne, wenn wir heute Morgen hier sitzen, auch vor diese Frage gestellt. Was soll das eigentlich mit der Kirche, mit uns, mit Gemeinde? Und ich glaube, wir sollten darauf eine Antwort geben können und wir sollten uns diese Frage auch stellen und sie zulassen. Denn wo keine Identität ist, da ist auch keine Relevanz. Und wo die Relevanz nicht deutlich ist, da ist auch keine Identität. Deswegen habe ich euch die Frage mitgegeben, gerade was hat euch eigentlich heute Morgen hierher gezogen? Ich weiß nicht, was da so an Antworten kam. Aber ich glaube, dass diese Antworten sehr vielfältig sind und dass Gott sie hört und ernst nimmt. Warum eigentlich Kirche? Warum eigentlich Gemeinde? All diese Fragen, die sich uns stellen, die werden wir nicht in einem Gottesdienst heute Morgen beantwortet bekommen, aber zumindest können wir sie anreißen. Und ich glaube, dass der Epheserbrief uns anleiten wird, über die 6 Predigten, die wir haben, diesen Fragen näher zu kommen, vielmehr den Antworten auf diese Fragen, die wir vielleicht haben. Wir haben ja noch 5 Predigten nach der heute. Ich glaube, Gott will uns mitnehmen auf die Reise durch den Epheserbrief und uns eine neue Liebe auch zur Gemeinde und zur Kirche schenken. Aber ich glaube auch, dass wir vorsichtig sein müssen und nicht voreilig antworten dürfen. Und vielleicht werden wir am Ende dieser Predigtreihe, der ganzen Themenreihe, so ein paar Antworten erst fassen können. Ich glaube, der Epheserbrief ist eine Art Liebesschreiben für Gemeinde. Eine Art Liebesschreiben, Liebesbekundung an die Gemeinde. Und aus dieser Perspektive dürfen und müssen wir den Epheserbrief auch lesen. Alles, was in diesem Brief geschrieben steht, steht im Zusammenhang mit der Lehre von der Kirche und über die Kirche. Das ist sozusagen die Grundlage, auf der ihr, wenn ihr den Epheserbrief lest, ihn lesen müsst. Und auch da ist Vorsicht geboten, denn der Epheserbrief ist ja nicht die ganze Bibel, ne? Sondern der Epheserbrief ist ja nur ein kleiner Teil der Bibel, ein Zeugnis von der Bibel und damit auch von der Kirche, also die Überzeugung eines Verfassers von vielen. Und wenn ihr den Brief mal lest, dann beschleicht einen manchmal so das Gefühl, wow, jetzt schießt er aber, wer auch immer der Verfasser war, jetzt schießt er aber übers Ziel hinaus mit dem, was er sagt über die Kirche, weil er der Kirche einen so hohen Stellenwert beimisst. Lest das mal mit diesen Augen, mit diesen Ohren. Da denke ich manchmal, wow, jetzt wird es gerade zu viel. Lasst uns reingehen in den Text, heute in Epheser 1, die Verse 15 bis 23, Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Da stehen noch einige Bibeln und die könnt ihr euch gern schnappen und ich lasse noch kurz Zeit, dass ihr blättern könnt. Epheser 1, Verse 15 bis 23. Da steht Folgendes: Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Ein ganz schön gewaltiger Text, finde ich. Und wenn wir den im Urtext lesen, im Griechischen, dann ist er noch viel gewaltiger, weil das fast alles so ein Satz ist. Ja, also ein Satz aus unglaublich vielen Nebensätzen, verschachtelten Sätzen, so Bandwurmsätze, die man eigentlich heute gar nicht mehr schreiben darf. Bandwurmsätze, die wir in Klausuren ja auch nie schreiben durften. Aber anscheinend passt das zum Inhalt, denn der Text entwirrt sich vom Ende her, wenn wir ihn vom Ende her aufrollen und lesen, nämlich vom Zielpunkt der Gedanken, auf das das erste Kapitel hier zuläuft, nämlich dem Gedanken der Gemeinde. Das ist der Zielgedanke dieses ersten Kapitels. Alles läuft auf das Verständnis von der Gemeinde hin, von der Kirche, die dem Herrn zugehörig ist. So steht sie ja auch. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Also wenn wir den Text von hinten aufrollen, von der Gemeinde her, wie wird dann Gemeinde gefüllt? Wie füllt der Verfasser dieses Textes Gemeinde? In drei ganz einfachen Abschnitten tut er das, nämlich er betet. Ja? Und wofür betet er? Er betet zum einen um Erfüllung mit dem Heiligen Geist, damit die Erkenntnis Gottes größer wird. Also der Geist als Voraussetzung für das Erkennen Gottes, was jedem Gläubigen als Geschenk möglich ist. Also er betet um Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dann betet er um Erfüllung der Herzen mit Licht. Erfüllung der Herzen mit Licht. Da steht Erleuchtung. Das ist ja irgendwie was, was wir mit einer anderen Religion verbinden als mit unserem christlichen Glauben. Aber das steht da, dass unsere Herzen hell erleuchtet werden. Also es geht um die Erkenntnis einer guten Zukunft, einer herrlichen Zukunft. Da steht dann Erbe, zu der Gott die Gläubigen berufen hat. Und drittens betet er um Erkenntnis der Kraft Gottes. Und das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat und ihm einen Platz gegeben hat, hoch oben an der rechten Seite Gottes. Und dann zieht er den Schluss. Jesus ist Herrscher dieser Welt und er ist Herr über seine Gemeinde, die sein Leib ist und die von ihm voll erfüllt ist. Also dieses Gebet des Verfassers erfüllt sich zuerst in Jesus und dann im Instrument der Gemeinde. Wenn ihr auf das Video geachtet habt, da kam mir so ein bisschen was hoch, als ich dieses letzte Bild gesehen habe, wo dieses Kirchengebäude über der Welt steht und von da aus das Heil losgeht. Ja? Von da aus das Heil ausgeht. Da hat mir Jesus ein bisschen gefehlt, so in diesem Bild. Das war so sehr institutionalisiert. Ja? Also wichtig ist, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist und dass Jesus die Kirche füllt, von der aus das Heil ausgeht. Und es geht hier in diesem Kapitel um eine Aussicht dessen, was sein kann, was sein wird. Eine Idee von Welt, eine Vision von Welt. Es geht darum, wie das ist, wenn Jesus der Alles in allem ist. Wenn Jesus der Alles in allem ist. Und dann wird gesagt, da ist schon etwas angelegt, aber es ist eben noch nicht vollständig. Da ist ein Ziel, aber wir sind da noch nicht, aber da hat schon etwas angefangen. Gemeinde wird hier gefüllt mit Jesus, ganz egal, ob es ein Kirchengebäude ist oder eine Versammlung. Wahrscheinlich ist die Versammlung noch wichtiger. Wichtig ist, dass Jesus in dieser Versammlung geehrt wird und anwesend ist. Jesus füllt die Gemeinde, er füllt sie, ja, räumlich. Das ist eine seltsame Vorstellung, finde ich. Seltsam, weil wir uns den Text erschließen müssen und gucken müssen, wie redet der denn? Denn wir haben es hier durchgehend in diesem Text mit räumlichen Vorstellungen zu tun. Der ganze Text steht unter dieser Perspektive von Räumen. Ja? Erkenntnis soll größer werden, sie soll sich ausbreiten, die Herzen sollen erleuchtet werden, da ist ein Raum, der ausgeleuchtet werden soll. Christus sitzt hoch oben zu Rechten Gottes, auch da ist ja ein Raum gemeint. Er ist als Herrscher über die Gewalten eingesetzt und er sitzt hoch über ihnen. Das andere ist ihm unterstellt, auch die Gemeinde, die er erfüllt. Er ist das Haupt und etwas ist unter ihm. Alles ist räumliche Vorstellung. Und es geht um das Verhältnis von Gemeinde in der Welt, von Gemeinde und Welt in dieser räumlichen Vorstellung. Und der Verfasser dieses Briefes nähert sich genau diesem Verhältnis von Kirche und von Welt. Wie ist das eigentlich? Dieses Verhältnis. Er beschreibt es als sozusagen zwei Kreise, einen Kern und einen Kreis außen, also innen die Kirche und außen die Welt. Aber spannend ist doch, dass Christus hier beschrieben wird als Herr, als Haupt über die Gemeinde und als jemand, der auch Herr in dieser Welt ist. Er regiert beides, aber auf unterschiedliche Weise. Die Idee von dieser Welt ist und die Idee, die diese Kirche dabei spielt, ist, dass sich die Kirche immer mehr in diese Welt ausbreiten soll und von diesem, wie es da steht, auch griechisch, Kosmos, Besitz ergreift. Und wenn wir konkreter werden, dann wird Gemeinde mit Jesus gefüllt. Er ist ihr Haupt, ihr Ziel und sie strebt etwas entgegen. Was könnte das sein? Was hat dich heute Morgen hierher gezogen? Wahrscheinlich irgendeine Erwartung. Wahrscheinlich irgendeine Hoffnung. Wahrscheinlich irgendeine wunderbare Zukunft. Ein herrliches Erbe. Ja, wir kommen doch an Orte und wir kommen doch hier in diese Gemeinde, ich unterstelle euch das mal, mit einer Erwartung, mit einer Hoffnung. Und ich glaube, dass Jesus diese Hoffnung erfüllen möchte. Und dass wir immer von dieser Hoffnung leben und hin zu dieser Hoffnung leben. Das heißt, Gemeinde wird gefüllt mit Hoffnung, mit einer Aussicht auf eine wunderbare Zukunft. Darum geht es dem Verfasser, dass Gemeinde ihre Identität darin festmacht, in dieser Hoffnung, von diesem herrlichen Erbe, wie es da so ein bisschen umständlich steht. Also die Identität der Gemeinde ist die der Hoffnungsgeberin, gefüllt von Hoffnung und angetrieben von ihr und ihr entgegenstrebend. Und die Relevanz der Gemeinde ist die der Ausbreitung dieser Hoffnung. Und dabei hat Jesus etwas ganz Entscheidendes getan. Er ist sozusagen die ganzen Räume abgegangen, um die es hier geht, alle Gewalten und Mächte, und hat sie dem Text nach unterworfen. Das ist ein Denken, das uns fremd ist. Das stammt auch aus dieser Zeit. Das ist jüdisches Denken, das mit einem apokalyptischen Denken zu tun hat. Wie wird die Welt sein? Wie geht es weiter? Wie ist das am Ende? Was hat Jesus eigentlich getan? Also auch räumliches Denken, das sagt, hier oben ist der Himmel, hier ist die Erde und dann gibt es noch eine Unterwelt. Ja? Also der Himmel ist der Erde qualitativ überlegen und dann wird Christus erhöht und er steigt ganz hinab in die unterste aller Unterwelten. Und er arbeitet sich sukzessive nach oben und auf seinem Weg nach oben in die Erhöhung unterwirft er alle diese Bereiche. Räumliches Denken, das uns einfach sagen will, es ist alles getan. Jesus hat den Sieg schon errungen. Er hat über diese Gewalten gesiegt. Welches Licht wirft das auf die Kirche? Die Kirche wird als gegenüberliegender Raum identifiziert. Kirche, im Gegensatz zu allen Gewalten und Mächte, ist der Raum, wo Christus, der alles in allem sein will. Er ist derjenige, der ganz da ist und macht Kirche zu einem Segensraum, zu einem Raum des Segens, des guten Zuspruches Gottes. Das soll Kirche sein, das soll Gemeinde sein. Und das, durch das, was Jesus getan hat, steht ein für alle Mal fest. Das ist schon passiert. Dafür müssen wir nicht mehr kämpfen. Das hat Jesus getan. Das ist das, was der Verfasser hier sagt. Und dieser Raum soll sich von nun an ausbreiten. Und das, was hier räumlich gesagt wird, bedeutet natürlich viel mehr. Denn dieses Weltbild ist ja, sage ich mal, für heutige Vorstellung veraltet. Aber es ist aktuell in dem, was es wirklich sagen will. Nämlich, dass Gemeinde eben nicht gebunden ist an diesen einen inneren Kern, nicht an diesen einen inneren Raum, den wir unsere Kirche vielleicht so nennen. Da helfen räumliche Vorstellungen, aber wenn es um das Wesen Gottes sind, sind sie auch unzureichend. Gemeinde breitet sich aus. Gemeinde macht sich breit von innen her. Und wenn Gemeinde sich breit macht, dann macht sie Hoffnung breit. Und wir fragen uns heute, was ist denn Inhalt dieser Hoffnung? Was ist denn Inhalt dieses Segens? Und ich glaube, dass genau davon der Brief, wenn wir ihn weiterverfolgen werden, weiterhin auch zeugen wird. Vom Inhalt dieses Segensraumes. Vom Inhalt dieser Hoffnung. Gehen wir nochmal zum Anfang. Was hat dich heute Morgen hergezogen? Was bedeutet Kirche? Für den Verfasser bedeutet Kirche, Hoffnungsgeberin durch Jesus zu sein. Ist das etwas, was du hier erfährst? Hoffnung für dein Leben durch Jesus? Ist das etwas, was du weitergibst? Hoffnung durch Jesus für das Leben anderer? Ich glaube, Gott fordert uns auf und er sagt, mach dich breit. Mach dich breit. Und das ist in unseren Zeiten manchmal ganz schön schwierig, weil wir eher den Eindruck haben, dass Kirche schrumpft und sich klein macht. Und das Problem ist dann, dass unsere Reaktion als Menschen oft der des Schutzes ist und wir uns klein machen und uns so verbarrikadieren und einbunkern. Aber der Verfasser hier sagt, mach dich breit, denn das war die Situation der Kirche in Ephesus ja genauso. In einer Minderheitensituation sollte sie sich breit machen. Was passiert, wenn du dich breit machst? Mach dich mal so ein bisschen breit. Wie weit geht's? Ja, ihr macht das total gut hier in der zweiten Reihe. Du berührst Leute. Ja? Und ich glaube, genau das ist die Vision, die diesem Brief zugrunde legt, dass Kirche sich breit macht, damit sie Leute berührt. Ihr alle könnt das schon körperlich, aber wie wäre das, wenn wir ein Bild von Kirche malen, das uns berührt, dass wir uns berühren, dass auch noch andere berührt werden? Und wie nutzt du diesen Platz zum Ausbreiten? Jetzt hast du es körperlich gemacht, aber lass uns Kirche doch so denken, von Ephesus her, dass Kirche sich breit macht, dass dir ein Platz in dieser Gemeinde gegeben ist, dass du dich breit machen darfst. Also wie nutzt du diesen Platz hier bei uns, dass du dich breit machen darfst, dass dir Hoffnung geschenkt ist und du von dieser Hoffnung her leben darfst und dich weiterhin oder noch mehr als bisher danach ausstreckst. Wir dürfen gleich was davon erleben, denn wenn wir Abendmahl feiern, gleich hier an den Tisch kommen und davon was geschenkt bekommen, dann glaube ich, dass zunächst Jesus sich breit macht, sich breit machen will in unserem Leben, das heißt, dass er uns berühren will, dass er der erste Hoffnungsgeber ist, von dem meine Hoffnung lebt. Kirche bedeutet, dass sie sich breit macht. Und aus der Kirche, vielleicht auch in unserem Land, die mal so ein Monopol hatte auf die Meinung, vielleicht auch eine große, gewichtige Stimme innerhalb unserer Kultur hatte, da ist doch eher eine Minderheitenkirche geworden. Eine Gemeinschaft in der Minderheit mit einem missionarischen Auftrag, dass sie sich breit macht, Menschen berührt, weil sie Hoffnungsgeberin ist und weil sie die Relevanz hat, indem sie sich breit macht. Wie damals in Ephesus. Gott berührt in dieser Gemeinde Menschen. Und von hier breitet sich die Kirche dann aus, die Gemeinde, in den Kosmos, in die Welt. Deswegen habe ich Lust, dazu zu gehören. Aber ich lebe immer wieder von dem, der mich berührt. Deswegen wollen wir jetzt gemeinsam Abendmahl feiern, im Gedenken an Jesus, aber auch in der Gewissheit und Zuversicht, dass er uns etwas schenken möchte, genau jetzt. Also wie nutzt du diesen Raum der Kirche? Wie nutzt du das, dass du dich hier breit machen darfst? Vielleicht kommst du mit dieser Frage zu Jesus und vielleicht ist das eine Frage, die du für dich heute beantworten kannst. Und wenn wir nachher noch einen kurzen Teil haben, wo wir einander Anteil geben an unserem Leben, vielleicht ist das auch ein Teil deines Lebens, dass du dich fragst, wo ist eigentlich Hoffnung in meinem Leben und wie macht die sich breit? Oder wie wünsche ich mir, dass die sich breit macht? Bring das zu Jesus an diesen Tisch und ich lade uns alle ein, zum Abendmahl nach vorne zu kommen. Wir sind heute nicht so viele, aber trotzdem am besten von da hier rum. Ihr dürft am Kreuz verweilen und euch breit machen. Und das heißt auch, dass wir Abendmahl nicht alleine feiern, sondern dass wir das als Gemeinschaft feiern. Vielleicht berührst du jemanden, aber Vorsicht, nicht rempeln. Und guckst ihn an. Ja, also wir feiern Abendmahl natürlich für uns, aber genauso auch als Gemeinschaft. Herzliche Einladung, hier an den Tisch zu kommen.